Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, unserem Retter. Amen. Die Predigt handelt heute über Psalm 25, den gesamten Psalm, Psalm 25. Ich lese den Psalm nach einer eigenen Übersetzung. Von David. Nach dir, Herr, sehnt sich meine Seele, mein Gott. Ich vertraue dir. Lass mich nicht zu Schanden werden. Lass meine Feinde nicht über mich triumphieren. Keiner, der auf dich harrt, wird zu Schanden. Zu Schanden werden vielmehr die, die ohne Ursache treulos sind. Herr, lass mich deine Wege wissen. Belehre mich über deine Pfade. Lass mich sicher gehen auf diesen Wegen in deiner Treue und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich den ganzen Tag. Gedenke an dein großes Erbarmen, Herr, und an deine Gnade, die von Ewigkeit her sind. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend, noch meiner späteren Verfehlungen, vielmehr nach deiner Gnade gedenke an mich. Um deiner Güte willen, Herr. Gütig und wahrhaftig ist der Herr. Darum zeigt er Sündern seinen Weg. Er lässt die Elenden sicher gehen auf den Wegen der Gerechtigkeit. Und er lehrt die Elenden seinen Weg. Alle Pfade des Herrn sind Gnade und Treue für die, die sich an seinen Bund halten und seine Worte beachten. Um deines Namens willen, Herr, vergib meine Schuld, denn sie ist groß. Wer ist dieser Mann, der den Herrn fürchtet? Der Herr zeigt ihm den Weg, den er wählen soll. Er wird ein glückliches Leben führen und seine Kinder werden einst das Land in Besitz nehmen. In den vertraulichen Rat des Herrn sind die eingeweiht, die ihn fürchten. Er lässt sie seinen Bund wissen. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er selbst wird meine Füße aus dem Fangnetz befreien. Wende dich zu mir und erbarme dich über mich, denn ich bin einsam und arm. Die Dinge, in denen ich gefangen bin, nehmen zu. Befreie mich aus meinen Nöten. Sieh meine Armut und meine Mühsal an und nimm alle meine Sünden von mir. Sieh meine Feinde an, denn sie sind zahlreich und hassen mich abgrundtief. Bewahre meine Seele und rette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich habe bei dir Zuflucht gesucht. Unschuld und Ehrlichkeit mögen mich bewahren, denn auf dich harre ich. O Gott, erlöse Israel aus allen seinen Nöten. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Titel und ich stelle diese Frage zu Eingang: Haben Christen Grund zum Klagen? Beziehungsweise haben sie überhaupt eine Berechtigung zum Klagen? Und wenn ich an manche Äußerungen denke, die man landläufig so von evangelischen Christen hört, scheint es, dass Gläubige weder Anlass noch Berechtigung zum Klagen besitzen. Und selbst bei konservativen Verkündigern meint man, dass Christsein vor allem zum Siegen berufen sein bedeutet. Und wenn wir ganz ehrlich sind, schlummert da nicht auch in uns ganz tief der Gedanke, dass Gläubigsein bedeutet, über die Umstände des Lebens zu siegen? Und selbst wenn wir das hier und jetzt verneinen, fordere ich uns auf, unser Denken und Handeln und unser Reden kritisch zu überprüfen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir häufig nach genau dieser Meinung handeln oder zumindest handeln wollen. Doch David will uns im heutigen Psalm eines Besseren belehren. Die Predigt hat drei Punkte. Erstens, ein Klagender weiß sich vom Herrn abhängig. Zweitens, ein Klagender kennt sein Elend. Und drittens, Ein Klagender lässt sich von Gott retten. Psalm 25 ist ein sogenannter persönlicher Klagepsalm. Vor allem zu Beginn des Psalmbuches findet man viele solche persönliche Klagepsalmen. Und insgesamt ist es die zahlreichste Gruppe der Psalmen. Also nicht Lobpsalmen oder Dankpsalmen, sondern die Klagepsalmen bilden die zahlreichste Gruppe der Psalmen. Und allein das gibt uns schon Grund zum Nachdenken, auch über unser persönliches Gebetsleben. Psalm 25 selber hat einen x-förmigen Aufbau. Das heißt also, der Psalm läuft zur Mitte zu und die wichtigste Aussage steht direkt in der Mitte des Psalms. Und in diesem Psalm wird eines deutlich, nämlich dass Klagen nicht nur eine alttestamentliche Eigenart ist, sondern tief im Evangelium verwurzelt. Ein anderer Titel der Predigt könnte deshalb auch lauten, warum es sich lohnt, klagen zu lernen. Erstens, ein Klagender weiß sich vom Herrn abhängig. Der Psalmist beginnt dieses Gebet, indem er Gott, seinem Herrn, seine Not klagt. Er beginnt damit, indem er seine Sehnsucht nach Gott bekundet. Und die Verse aus Psalm 143, 6 bis 8 drücken diese Sehnsucht gut aus. Ich lese Psalm 143, 6 bis 8. Ich strecke meine Hände aus nach dir. Meine Seele verlangt nach dir wie dürres Land nach Wasser. Erhöre mich eilends, o Herr. Mein Geist vergeht. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, dass ich nicht denen gleich werde, die in die Grube hinabfahren. Lass mich früh deine Gnade hören, denn auf dich vertraue ich. Lass mich den Weg erkennen, auf dem ich gehen soll, denn nach dir sehnt sich meine Seele. Wir erfahren in diesem Psalm, dass David eine solche Sehnsucht nach Gott hat, weil er weiß, dass Gott ihn rettet, dass er bei Gott sicher ist. Mit anderen Worten, dass Gott ihn nicht zu Schanden werden lässt, so drückt es sich David aus. Und dieses Sehnen nach Gott ist verbunden mit dem tiefen Vertrauen, dass Gott diese Sehnsucht auch wirklich erfüllen kann. Und genau das meint David, wenn er hier vom Harren auf den Herrn spricht. Nämlich geduldig Ausschau zu halten nach Gottes Hilfe und Gottes Rechtsprechung. In Psalm 40, Vers 2 betet David, beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt, da neigte er sich zu mir und er hörte mein Schreien. Und in Vers 42 und 43 lesen wir dreimal, was betrübst du dich, meine Seele, und bist zu unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Im Gegensatz zu diesem Harren auf den Herrn und der Folge der Rettung würde zu Schanden zu werden für David bedeuten, dass alle seine Hoffnung sich am Ende als hohl herausstellt. Genau das erfahren wir, bedeutet zu Schanden werden in der Bibel. Am Ende würde alle seine Hoffnung zerplatzen wie ein Ballon. Bildlich gesprochen hieße das, dass er doch bloß auf ein sandiges Fundament gebaut hat, statt auf Fels. Und ein Beispiel dafür sind die Reichen. In Psalm 73, Sie erinnern sich vielleicht daran, die Reichen, denen es Zeit ihres Lebens gut geht und die dann am Ende ihres Lebens oder nach dem Ende ihres Lebens im Totenreich aufwecken und merken, dass sie doch nichts hatten, nichts, was Halt und Fundament bieten kann. Davids gläubiges Bekenntnis hingegen lautet, dass die, die Gott vertrauen, diese wird er bewahren. Und wir wissen aus der Schrift, dass dieses Bekenntnis wahrhaftig niemals enttäuscht wurde. Zusammengefasst heißt das, sich nach Gott zu sehnen, auf ihn zu vertrauen und seiner zu harren, bedeutet nichts anderes, als sich von Gott abhängig sein zu lassen. Und zwar von ganzem Herzen. Das heißt, sich ganz auf den Gott seines Heils fallen zu lassen. Und im Wissen um Gottes unergründliche Gnade und Treue, fröhlichen Herzens und guten Gewissens hilflos zu sein. Das bedeutet aber nicht, dass man bloß sorgenvoll ins Leere schreien soll, sondern dass man sich in Gottes Hände zuversichtlich selbst aufgibt. dass man also wie ein Schaf sich seinem Hirten ausliefert, in dem Bewusstsein, dass er allein den richtigen Weg kennt und fähig ist, uns zu führen. Und vielleicht, wenn wir das mehr und mehr verstehen, lernen wir dann sogar eines Tages die Not oder die Sorge zu begrüßen, weil sie uns eine Gelegenheit bietet, auf Gott zu vertrauen und bei ihm unsere Zuflucht zu suchen. Abhängig zu sein heißt demnach, um es wieder mit einem Bild auszudrücken, Gott seine feste Burg sein zu lassen. Denn nur derjenige, und das bedeutet ja das Bild, geht in eine Burg, der Not hat. Damals, die ersten Burgen, die sogenannten Fliehburgen, waren auch genauso konzipiert, dass die umliegende Bevölkerung in Notzeiten, das heißt vor allem, wenn Feinde in der Nähe waren, sich in diese Burgen zurückziehen konnten. Das heißt, dass in diesen Burgen gerade die sind, die Not haben. Und um wieder zurück zum Psalm zu kommen, Gott ist also die unüberwindliche Burg der Bedrängten. Das bedeutet für uns als evangelische Christen, dass Klagen uns nicht fremd sein sollte, sondern viel eher eigen. Denn es heißt, sich von Gott abhängig zu machen. Jemand hat es einmal so formuliert: Das ist aber der rechte Weg, wo wir alles verlieren, auch selbst uns gar nichts nehmen und aneignen können. Da kommt dann auch die Zeit, dass wir mit David einmal sagen können: Ich danke dir, dass du mich treulich gedemütigt, das heißt arm und elend gemacht hast. Lehre mich deine Rechte. Im Grunde vertraut doch ein Menschenkind auf sich selbst und das, was er besehen kann. Auf den Felsengrund Gottes kommen wir nicht anders als gefallen, geworfen und gesunken, wenn es mit uns hinuntergeht in die Tiefe der Hilflosigkeit und der Verlorenheit und Sünde. Ich komme zum zweiten Punkt. Zweitens, ein Klagender kennt sein Elend. In diesen folgenden Versen 4 bis 7 bittet David Gott um zwei Dinge. In den Versen 4 bis 5 bittet er ihn, dass Gott David auf seinen Wegen führen möchte und seine Wege lehren möchte. Und der Ausdruck in Vers 5, Wege Gott meines Heils, bedeutet, dass es sich dabei auch um Wege des Heils handelt. Und wenn David hier in dem Plural Wege spricht, dann meint das und er deutet darauf, damit auf die Vielzahl Situationen im Leben eines Gläubigen hin, in denen er sich immer wieder für den richtigen Weg zu entscheiden hat. Ich denke, das geht uns allen so, dass wir täglich vor der Herausforderung stehen, dass wir uns treu für den Weg des Gerechten entscheiden. So wird dieser Weg in Psalm 1 genannt. David bittet Gott also um Weisheit und Kraft, sich in all den kleinen Entscheidungen des Alltags immer wieder für den Weg, für den richtigen Weg, den Weg des Gerechten zu entscheiden zu können. Denn David kennt doch die Brüchigkeit aller menschlichen Treue und er kennt die Heuchelei in den trügerischen Herzen der Menschen. Er weiß um unsere törichten Bemühungen und um alle Heillosigkeit unserer eigenen Anstrengungen. Er kennt die bösen und hinterhältigen Gedanken seines Herzens, wie wir in Vers 18 auch lesen. Sie machen ihm Mühe, sie nagen an seinem Glauben und verwirren sein Denken. Doch Gott, und das steht für David felsenfest, Gott ist der Gott seines Heils. David vertraut ihm und er ist sich gewiss, dass er ihn in allen Situationen einen festen und sicheren Weg führen wird. Zum Zweiten, also das war der erste Punkt, die erste Bitte in den Versen 4 bis 5. Die zweite Bitte finden wir dann in den Versen 6 bis 7, die mit diesem bekannten Gedenke, also im Lateinischen Reminiscere, so heißt ja auch ein Gottesdienst im Kirchenjahr, war vor 3 Wochen, glaube ich, 2 bis 3 Wochen. Die Verse 6 bis 7 gehen mit diesem Gedenke los. Und David bittet Gott, dass er an ihn gemäß seiner Gnade gedenken möchte. Das heißt vor allem gemäß seiner Bundeszusagen. Der Psalmbeter weist also auf die unverbrüchliche Bundestreue Gottes hin, die Gott schon den Urvätern seines Volkes versprochen hat. Das heißt also für David, dass David Gott bittet, dass er ihn unter seinem Gnadenbund anblicken möchte und ihn nicht an seinen gegenwärtigen, früheren oder zukünftigen Taten messen soll. Denn mit David wird es nicht besser, ob er jung oder alt ist, Hirte oder König Israels. David bleibt an sich ganz unrein. Und genauso ist es mit uns. Auch alle unsere Gerechtigkeit beschreibt Jesaja einmal als ein verwelktes und davongeflogenes Blattwerk. Und David betont hier, dass alle seine Sünden ihn vor dem heiligen Gericht Gottes schwer belasten, die der Jugend und die des Alters. Und wenn David dann in Vers 11 bittet, vergib meine Schuld, denn sie ist groß, dann meint er diesen riesigen Schuldenberg, der vor dem Angesicht Gottes auf ihm lastet. Die Elenden, von denen David dann in Vers 9 spricht, das sind sozusagen die bewussten Sünder. Könnte man zugespitzt sagen. Sie sind sich ihrer selbst verschuldeten Unfähigkeit, Gott so zu lieben, wie sie sollen, bewusst. Sie haben erkannt, wer der Mensch vor Gott ist und bekennen mit David, vor dir allein habe ich gesündigt. Sie werden einerseits von äußeren Feinden bedrängt, das lesen wir in dem Psalm immer wieder, aber vor allem kennen sie ihr eigenes Herz als den schlimmsten Feind. Sie haben ihr Elend, dass sie nämlich nicht mehr dort sind und nicht mehr so sind, wie sie eigentlich sein sollten und wo sie eigentlich sein sollten, vor dem Herrn erkannt und bekannt. Und genau das bedeutet auch das deutsche Wort Elend. Man hört da noch etwas, die ursprüngliche Bedeutung von Ausland. Und früher, noch zur Zeit der Reformation, aber vor allem auch vorher, galt dieses Wort oder stand dieses Wort für die höchste bürgerliche Strafe, die man erhalten konnte, nämlich die Verbannung ins Ausland und damit die Trennung von Familie, Heimat und Vaterland. Statt eben Gott im himmlischen Zion zu loben, müssen sich die Elenden David anschließen in dem Bekenntnis, dass er in Psalm 116,3 sagt, die Fesseln des Todes umfingen mich und die Ängste des Totenreichs trafen mich. Ich kam in Drangsal und Kummer. Man liest in den Psalmen sehr häufig von den Elenden und Armen oder Armen und Elenden. Und einerseits sind sie die Verfolgten und Leidenden, die also von außen bedroht und angegriffen werden. Zum anderen erkennen sie vor allem sich selbst als auch den Grund ihres Elends und suchen deshalb Zuflucht bei Gott. Aber gerade indem sie sich als solche erkennen und ihr Heil allein bei Gott suchen und von Gott erwarten, gerade dadurch hat Gott Wohlgefallen an ihnen und schenkt ihnen sein Heil. In Psalm 149, Vers 4 heißt es, der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Er schmückt die Elenden mit Heil. Und hier sehen wir diese Parallelsetzung von Volk und Elenden. Es ist also nicht so, dass die Elenden vielleicht nur die besonders Schlimmen aus Gottes Volk wären, sondern sein Volk sind die Elenden. Diese Parallelsetzung finden wir immer wieder im Alten Testament, unter anderem auch in Jesaja 41. Dort ist auch wiederum von dem Volk Israel als den Elenden und Armen die Rede. Und es heißt dort in Vers 14, so fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du Häuflein Israel, denn ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Diese Formulierung, du Würmlein Jakob, sollten wir uns merken. Ich komme darauf noch zurück. Wenn wir uns beispielsweise die Gläubigen des Alten Testaments ansehen, genau, zum Beispiel Abraham, Jakob, Gideon, David oder sogar Simson, dann finden wir dort keine sündlose Vollkommenheit, sondern wir finden immer wieder Sünder auf dem Weg. Und solange Sie und auch wir auf diesem Weg sind, besitzen nicht Heuchler die Verheißung, sondern Zöllner. In Lukas 19, in der Geschichte von Zachäus, heißt es, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wir haben in Lukas 18 gehört, dass Jesus auch den Zöllner gerühmt hat, der sich nicht getraut hat, in den Tempel hineinzugehen, sondern der bloß fernstand und sagte, Gott, sei mir Sünder gnädig. Was macht einen Klagenden wie David nun also aus? Bemitleidet er sich auch bloß selbst und gefällt sich darin nur selber wie die Pharisäer? Wird auf eine andere Art und Weise eben nicht selbst gerecht, sondern selbst bemitleidet? Keineswegs, sondern gerade ein Klagender spricht bei sich selbst, sei nur ein armer, elender, sündiger Mensch bei dir selbst und vertraue als solcher dem Herrn. Lass ihn deine Gerechtigkeit sein und warte auf sein Beginnen. Und ich denke, all das hat die Bilder, die wir in Vers 18 und die Gleichnisse, die wir in Lukas 18, gelesen und gehört haben, verbunden. Alle eigene Gerechtigkeit beginnt dort, wo wir zu Gott flehen und von ihm alles erwarten. Und alles, alle Kraft erhalten wir nicht von uns, sondern zuerst im Gebet und Flehen bei Gott. Um das mit Paulus Worten zu sagen, lass dir an meiner Gnade genügen. Statt dich selbst zu bespiegeln und immer wieder an dir selbst gerecht, heilig und fromm sein zu wollen. David meint in diesen Worten ja die Gläubigen. Er spricht sie an. Die Gläubigen sollen nicht mit ständiger Selbstrechtfertigung und Vergewisserung der eigenen Frömmigkeit bei sich selbst, bei Gott und bei ihren Mitmenschen beschäftigt sein, sondern sie sollen auf Gottes Rechtsspruch warten und sich seine Taten genügen lassen. Johannes Sichelhaus, ein Theologe des 19. Jahrhunderts, hat es einmal so formuliert: Das ist nun eine leidige Art von uns Menschen, dass wir es immer bei, in und aus uns selbst suchen, dass wir uns unaufhörlich selbst bespiegeln und meinen, nur dann guten Mutes und zufrieden sein zu können, wenn wir an uns selbst Freude haben und in einer günstigen Gestalt uns Gott und Menschen präsentieren können. Da werden wir aber nie Frieden finden, auch nie die ewige Freude schmecken, denn es heißt, er ist unser Friede. Und in dem Herrn haben wir Gerechtigkeit und Stärke. Und nochmals, freut euch in dem Herrn. Nach zweitens also, ein Klagender kennt sein Elend. Jetzt drittens, ein Klagender lässt sich von Gott retten. Wenn wir zu Vers 11 kommen und Vers 11 lesen, wo David bittet, um deines Namens willen vergib meine Schuld, denn sie ist groß, spüren wir wieder oder ganz besonders stark die Erschütterung in Davids Herzens und man hört fast die Schreie von Davids Gewissen. Vers 8 bis 10 und 12 bis 14 dann widersprechen in der dritten Person über den Gläubigen so allgemein. Doch immer wieder reißt es David aus dieser Neutralität heraus und er blickt wieder auf sein eigenes Elend, auf seine Not, auf seine Sünde und kann nur zu Gott schreien. Und genauso wird es auch in Vers 15 bis Vers 22 weitergehen. Seine Not lässt David nicht in Ruhe. David klammert sich in diesem Vers 11 voller Verzweiflung an den Herrn. Das hier für vergeben gebrauchte Verb, das hat im Hebräischen nur Gott zum Subjekt. Also allein Gott kann auf diese Art und Weise vergeben. Und das bedeutet nämlich die Abwendung und Wegräumung von Davids Schuld und von den Folgen der Sünde, die nur Gott bewerkstelligen kann. Und es ist auch interessant, dass Schuld hier gerade im Singular steht, nicht im Plural, obwohl David ja vorher von den vielen Sünden seiner Jugend sprach und auch an die Menge seiner späteren Sünden gedacht hat und darüber erschrocken war. Doch David bittet Gott jetzt hier, dass er ihm um seinen Willen die Schuld nicht zurechnen möchte. Er meint nämlich ganz besonders die Schuld eines selbstsüchtigen und gegen Gott gerichteten Getriebenseins, dass David das Gute schwer und das Böse leicht macht. Und es ist Davids einzige und feste Hoffnung, dass Gott wahrhaftig ein guter Gott ist und Freude daran findet, Sündern den Weg nach Hause zu zeigen. Ich erinnere uns nochmal an Vers 8. Dort ist ja von der Güte und Wahrhaftigkeit Gottes die Rede. Und diese Güte Gottes, die korrespondiert dort mit der Wahrhaftigkeit. Das bedeutet, die Güte Gottes ist Ausdruck von Gottes Wahrhaftigkeit. Das heißt, Gott erbarmt sich über Sünder, weil er eben Gott ist und weil er so ist, wie er ist. Er ist eben ein guter Gott im biblischen Sinn. Er verwirklicht sich genau darin selbst, dass er Sündern den Weg zeigt, seinen Weg zeigt und sie unterrichtet. Ja, ihnen vergibt. Und hierin liegt der Trost des Psalmisten, trotz aller eigenen Wankelmütigkeit, dass Gott eben trotz seiner Heiligkeit und Erhabenheit Sünder begnadigt und gute und heilsame Gedanken für die Elenden hat. Und das lesen wir immer wieder im Alten Testament, unter anderem auch im Psalm 34, einem Psalm, der dem 25. Psalm ganz ähnlich ist. Dort heißt es dann am Ende: Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Wenn wir jetzt also fragen, welcher ist denn nun der richtige Weg? Welcher ist denn der Weg nach Hause? Dann sollten wir viel besser fragen, wer ist der Weg nach Hause? Doch wohl der von sich selbst gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und damit sehen wir, alle diese Bitten um Sündenvergebung und um Wegweisung, die haben sich im Leben und Sterben Jesu Christi erfüllt. Er wurde ja stellvertretend für sein Volk zum Wurm. Und ich erinnere uns an die Verse, die wir vorhin aus Jesaja 41 gelesen haben, wo Gott Jakob, also sein Volk, als ein Würmlein bezeichnet. Aber in Psalm 22, Vers 7, lesen wir über Christus prophetisch: Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Jesus Christus ließ sich die ganze Schuld der Gläubigen zurechnen und trug die Strafe für unsere Verfehlungen. Und während wir auf Gott vertrauen dürfen, wurde er vom Herrn verlassen. Während unsere Klage Erhörung findet, ging seine Klage ins Leere. Er wurde verdammt, damit wir gerecht und heilig seien in ihm. Er wurde zur Sünde und litt im göttlichen Strafgericht dermaßen schrecklich, dass die Kirche sein Leiden und Sterben im Apostolikum als Höllenfahrt bezeichnet hat. Doch um seines Opfertodes willen sind wir jetzt gerechtfertigt und haben Frieden mit Gott, wie wir in Römer 5 lesen. Und in seinem Namen sind wir abgewaschen, oder besser wurden wir abgewaschen, geheiligt und gerechtfertigt vor dem dreimal heiligen Gott. An diesem Punkt könnte man eigentlich abbrechen, dachte ich. Dann hatte ich die Predigt noch einmal überlesen und überarbeitet. Doch wir würden, wenn wir jetzt schon abbrechen, obwohl eigentlich das meiste gesagt ist, einen wesentlichen Gedanken einbüßen. Denn nach diesem Vers 11 stellt David in Angesicht seines Schuldenberges vor Gott und im Angesicht der Heiligkeit Gottes noch einmal die Frage: Wer wird denn jetzt von Gott auf festen Grund gestellt? Wem vergibt Gott? Und er antwortet diesmal den Gottesfürchtigen. Ihm wird der Herr segnen und ihm wird einen ewigen Bund schenken. Und er wird in einem ewigen Land wohnen. Und diesem Gottesfürchtigen eröffnet der Herr Kenntnisse über seinen Bund und pflegt eine innige Gemeinschaft mit ihm. Und doch, das ist gerade der Punkt, dieser Gottesfürchtige aus den Versen 12 bis 14, der wird aufgrund der Parallelität der Verse 8 bis 10 und 12 bis 14, wenn Sie das anschauen, diese drei Verse sind in der dritten Person geschrieben, also es wird sozusagen neutral von außen über den Gottesfürchtigen, über den Gläubigen gesprochen. Und Vers 11 in der Mitte geht wieder in die Ich-Perspektive und David schreit um Vergebung. Und gerade aufgrund der Parallelität dieser beiden Blöcke und dem bestimmten dieser in Vers 12 wird dieser Gottesfürchtige aus den Versen 12 bis 14 mit dem elenden Sünder in 8 bis 10 identifiziert. Es handelt sich also nicht um zwei verschiedene Gruppen, nicht, dass die Elenden wären und da die Gottesfürchtigen und vielleicht sind die einen etwas gläubiger und vertrauen Gott etwas mehr als die anderen und sind deshalb etwas besser gestellt, brauchen sie etwas weniger zu fürchten. Nein, sondern es handelt sich um ein und dieselbe Gruppe. Und ein Kommentator hat dazu geschrieben, es ist bemerkenswert, dass im Psalm 25 entgegen der üblichen Annahme der Bund, den der Psalmist vorausahnt, nicht eine von absolut vollkommenem Gehorsam bezeichnete Beziehung ist, sondern von Anfang an ein Bund für Sünder. Und ich finde diesen Gedanken absolut gewaltig. Und er schlägt all das hohle Gerede und die Floskeln, die man im evangelikalen Pietismus so hört und mit dem Evangelium verwechselt, da nieder. Christsein bedeutet eben nicht bloß, aus dem Häuschen zu sein über Gottes wie auch immer geartete Liebe. Es bedeutet nicht bloß, in Partystimmung und Feierlaune zu sein, sondern es bedeutet, gottesfürchtig zu sein. Und wer hat mehr Gottesfurcht als der, der auf Hoffnung hin zum Gnadenthron Gottes kriecht, der voller Selbstverzweiflung seine Abhängigkeit von Gott bekennt und sich von ihm helfen lässt wie ein Kind, wie wir es auch in Lukas 18 gelesen haben. Und die folgenden Verse dann ab Vers 15 bestätigen das wieder. David bittet Gott in diesen Versen, dass er sich seiner Nöte annimmt. Sowohl innere seelische Nöte wie Einsamkeit, als auch alle äußeren Herausforderungen. Was ist also wahre Gottesfurcht nach diesem Psalm? Dass man sich vom Herrn in aller eigenen Not abhängig macht und ihm vertraut, dass er aus dem Fangnetz von Sünde, Aussatz, Not und Widerwillen gnädig herausretten wird. Und derselbe Theologe, den ich vorhin schon einmal gelesen habe, Johannes Wichelhaus, hat formuliert, was würden wir je von Auferstehung, von Gerechtigkeit, von der Gnade, von der Seligkeit bei Gott wissen, wenn wir nicht dem vielgestaltigen Tode, der Macht der Sünde und allen den schrecklichen Folgen unseres Abfalls von dem lebendigen Gott anheimgegeben würden. Oh ja, man hat gut sprechen und singen von Christ, der in Todesbanden lag. Aber sind wir weiser als die blinden lieben Emmaus-Jünger, welche die Bibel auswendig kannten, aber in der Praxis, sage ich, keine Idee davon hatten, dass es durch Leiden hindurch muss? Liebe Brüder und Schwestern, wir haben heute drei Prinzipien gehört, anhand derer wir gottgemäß und gottgefällig klagen dürfen, können und sollen. Erstens, ein Klagender weiß sich vom Herrn abhängig. Zweitens, ein Klagender kennt sein Elend. Und drittens, ein Klagender lässt sich von Gott retten. Und diese Botschaft ist nicht bloß eine alttestamentliche, sondern sie wird im Neuen Testament wieder aufgegriffen. Gott hat einen Heiland gesandt, von dem es heißt, dass er gekommen ist, den Armen frohe Botschaft zu verkünden, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden, Blinden, dass sie wieder sehend werden und die Zerschlagenen in Freiheit zu setzen. In Lukas 4 lesen wir diese Verse und sie enden damit, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und deshalb gilt die Aufforderung an uns eigentlich, lasst uns doch Arme und Elende sein, denen der Herr das Evangelium verkündigt. Denen solche mit zerbrochenen Herzen, die er heilt, Gefangene, die er befreit und Blinde, denen er das Augenlicht wiedergibt. Denn gerade das Bekenntnis der Sünde, so zeigt David uns hier, gerade das Klagen macht frei. Frei von dem Zwang, ständig bei uns selber gerecht, heilig und fromm sein zu wollen. Frei von dem ständigen Bemühen, eben kein Armer, kein Blinder, kein Gefangener mehr zu sein. Damit, so könnte man es provokant ausdrücken, damit wir uns bloß nicht von Gott retten lassen müssen. Gott rettet aber, und das kann man festhalten, Gott rettet und erlöst nur solche, die vor ihm freimütig arm und elend sind. Amen.